Wie im Hintergrund unschwer zu erkennen ist, war am vergangenen Samstag in Berlin eine Free Mumia-Demo. Wir haben ja in den letzten Sendungen ausführlich über die Gesundheitskrise und die fehlende medizinische Versorgung des afroamerikanischen Journalisten Mumia Abu-Jamal hier berichtet. 200 Leute waren dem Aufruf gefolgt und sind auf dem Alexanderplatz, haben sich versammelt und sind dann sehr lautstark durch die Innenstadt gezogen und dann Linden-Karl-Liebknecht-Straße bis hin zur US-Botschaft. Es gibt inzwischen schon eine Menge an Berichten. Blöderweise ist es uns nicht gelungen, die Redebeiträge vernünftig aufzunehmen, aber das macht gar nichts, denn ich kann euch die in Auszügen auch hier vortragen, denn sie sind alle auf Indymedia veröffentlicht, und zwar auf links unten indymedia.org und deindymedia.org. Und die kann man da alle nachlesen, und ich werde mal in Auszügen so ein bisschen berichten, was auf der Demo erzählt wurde. Am Anfang ging es natürlich um den Journalisten Mumia Abu-Jamal selbst. Hier ein Auszug aus einem Redebeitrag. Unter dem Titel Mumia Abu-Jamal braucht uns jetzt gingen die Rednerinnen und Redner erstmal auf den Hintergrund von Mumia und sein manipuliertes Verfahren von 1982 ein und kamen dann auf seine aktuellen Wirkungsweisen. Zitat: Mumia ist einer der lautesten Stimmen aus dem US-amerikanischen gefängnisindustriellen Komplex. Er war der erste Gefangene, der zahlreiche Bücher und Radiobeiträge aus der Isolationshaft des Todestraktes heraus weltweit veröffentlichte und so ein Licht auf die rechtlose Situation, aber auch die Kämpfe vieler Gefangener in den USA warf. Allein im März 2015 brachte die Polizei 115 Menschen in den USA um. Außer in einem Fall wird derzeit gegen keinen weiteren der involvierten Beamtinnen und Beamten ermittelt. Nach den Morden an Mike Brown in Ferguson und Eric Garner in Staten Island war Mumia 2014 einer der wenigen Journalistinnen, die den Zusammenhang zwischen der dafür verantwortlichen tödlichen und in der Regel ungesühnten Polizeigewalt sowie der rassistischen Grundstruktur in den USA herstellte. Er nutzte seine weltweite Öffentlichkeit im Besonderen, um der jungen Bewegung gegen die Polizeigewalt große Wahrnehmung zu verschaffen. Die Behörden in Pennsylvania antworteten auf Mumias Aktivitäten im Oktober 2014 mit einem Gefangenenknebelgesetz, welches ihn und andere Gefangene in Zukunft daran hindern soll, aus den Gefängnissen des Bundesstaates zu berichten. Dieses Gesetz richtet sich auch gegen UnterstützerInnen, Anwältinnen sowie JournalistInnen, die über gefängnisinterne Geschehnisse Öffentlichkeit herstellen. Pennsylvania unternimmt hier einen stellvertretenden Vorstoß für alle US-Bundesstaaten, um die wachsende Kritik an der Massenhaftierung, in Klammern ca. 2,3 Millionen Gefangene, und an der Todesstrafe zu unterdrücken. Mumia Abu-Jamal klagt derzeit gemeinsam mit 4 weiteren Gefangenen, 2 Bürgerrechtsorganisationen, einer Zeitung, Prison Radio sowie dem Abolitionist Law Center gegen dieses Gesetz, das Gefangene als erste Gruppe definiert, für die das verfassungsgarantierte Grundrecht auf freie Meinungsäußerung in den USA nicht mehr gelten soll. Das föderale Dritte Bundesberufungsgericht ließ die Klage der Gefangenen gegen den Protest der Behörden in Pennsylvania zu. Am 30. März 2015 fand der erste Verhandlungstag statt. Am gleichen Tag brach Mumia Abu-Jamal im SCMA Hanoi-Gefängnis bewusstlos zusammen und wurde auf die Intensivstation eines Krankenhauses gebracht, wo sein Leben kurz vor einem diabetischen Koma gerettet werden konnte. Er hatte bereits seit 3 Monaten über starke Beschwerden und Ohnmachtsanfälle geklagt, war im Gefängnis aber falsch behandelt worden, obwohl sie bereits 3 Bluttests von ihm entnommen hatten. Keiner will die vorher bei ihm unbekannte Diabetes bemerkt haben. Allerdings wurde Mumia nach 3 Tagen ohne weitere Behandlung wieder zurück ins Gefängnis verlegt, wo ihm seitdem jede lebenserhaltende medizinische Hilfe verweigert wird. Ja, soweit der Auszug aus dem Redebeitrag zum Auftakt der Demo. Das ist auch der Kern des Protestes gewesen, dass eben dieser kämpfende Journalist, der viel für Gefangenenrechte und Grundrechte in den USA sich eingesetzt hat, eben hier unter den Augen der Weltöffentlichkeit langsam und schmerzvoll sterben gelassen wird, dass die Behörden die Hilfe, zu der sie eigentlich verpflichtet sind, verweigern und nichts Sinnvolles unternehmen, um einem Diabeteserkranken zu helfen. Diabetes ist nun wirklich keine Wissenschaft, das ist eine Krankheit, die sehr, sehr weit verbreitet ist und auch behandelbar ist. Trotzdem weigern sie sich, das zu tun. Die Demo zog dann, wie ihr hören könnt, sehr laut los. Es wurden viele Flugblätter am Rand verteilt. Und gerade unter den Linden war am Samstag sehr, sehr belebt. Das haben viele Menschen mitgekriegt. Es gab auch unheimlich viele Fotos und Videos. Ich konnte vor der Demo eigentlich ständig mehrere Leute mit Kameras erkennen, die davor liefen und Aufnahmen oder Videoaufnahmen machten. Es gibt auf YouTube auch schon zwei Beiträge inzwischen, die sich mit der Demo beschäftigen. Und es wurden vor allen Dingen auch Flyer verteilt, die die verantwortlichen Behörden, allen voran Gouverneur Tom Wolf aus Pennsylvania und John E. Wetzel, den Gefängnisdirektor, John Carestes und verschiedene andere dort aufgelistet hatten. Man soll sich bei den Leuten beschweren. Ihr findet alle diese Dinge, auch dieses Flugblatt mit all den Nummern der Behörden, bei denen man sich beschweren kann über diese menschenunwürdige und wirklich brutale Behandlung. Wenn ihr auf links unten in die media.org mal klickt und euch den Newswire vom 19. April anschaut, dort ist ein Demobericht Berlin, Demonstration für Mumia Abu-Jamal. Und da sind alle diese Beiträge angefügt und ihr könnt euch das auch ausdrucken. Sogar das ganze Flugblatt, glaube ich, könnt ihr euch da ausdrucken und weiter kopieren und Freunden und Bekannten geben. Es macht wirklich Sinn, diese Beschwerdewelle an die Behörden weiterzutragen, denn dass die Welt sie beobachtet bei ihrem Treiben und bei ihrem, ja, man kann es nicht anders nennen, Mordversuch an einem kämpfenden Gefangenen, das wäre sehr wichtig, das in die Breite zu tragen. Auszug aus einem weiteren Redebeitrag, wo es um die Gesundheitsversorgung in Knästen in Pennsylvania und in den USA geht. Javen Fraser war 19 Jahre alt und gesund, als er seine Haft in einem kalifornischen Gefängnis antreten musste. Nach einem halben Jahr meldete er starke Schmerzen, niemand reagierte. 13 schriftliche Bitten um Hilfe und volle 3 Monate später wird er endlich von einem Arzt untersucht. Diagnose: Knochenkrebs. Ein Arm muss amputiert werden, dann kommt der Lungenkrebs. Mit 21 ist er tot. Kritische Journalistinnen in den USA, doch, die gibt es, prangern seit Jahren katastrophale Zustände in den dortigen Knästen an. Die staatliche Gesundheitsversorgung ist extrem schlecht, aber weit schlechter noch ist die Versorgung durch die zunehmend privaten Anbieter. Die New York Times berichtete 2005 über die Firma Prison Health Services. 2 Gefangene in ihrer vermeintlichen Obhut in New Jersey sterben innerhalb von 2 Monaten völlig unerwartet. Beide haben trotz flehentlicher Bitten keine Medikamente für ihren plötzlichen Bluthochdruck bekommen. Oder ein Gefängnis in Florida. Diane Nelson stirbt an einem Herzanfall. Ehemalige Kolleginnen berichten, dass die zuständige Krankenschwester genannten Firma sie einfach ignorierte. Zitat: Die simuliert doch nur. Das ist dieselbe Krankenschwester, die ständig den vermeintlichen Witz auf Lager hatte. Zitat: Wir sparen hier Geld, weil wir den Krankentransport auslassen, die Leute lieber gleich ins Leichenhaus bringen. Zitat Ende. Prison Health Services fusionierte 2011 mit einer anderen Firma zu Corizon Health. Corizon ist inzwischen größter Knastlieferant für die sogenannte Gesundheitsversorgung. Eine Megafirma mit Verträgen mit 531 Knästen in 27 Bundesstaaten in den USA. Ein gründlich recherchierter Artikel im Harper's Magazine zitiert eine Krankenschwester von Corizon Health. Ihre Worte, Zitat: Sie können sich nicht vorstellen, wie grauenhaft es ist. Solange du da arbeitest, traust du dich nicht, was zu sagen. Aber irgendwann ekelst du dich so sehr vor dir selber, dass du nicht mehr kannst. Ich habe gekündigt irgendwann. Trotzdem schäme ich mich jeden Tag, dass ich da überhaupt mitgemacht habe. Ich kann nur sagen, wenn du in einem Knast krank wirst, wo diese Firma zuständig ist, dann kannst du genauso gut gleich deinen eigenen Totenschein unterschreiben. Zitat Ende. Corizon Health wirbt damit, Zitat, der günstigste Anbieter der Nation zu sein. Die US-Bundesstaaten müssen sparen, weil ihre Superreichen keine Steuern zahlen und also kriegt eine Firma wie Corizon den Job, die Gefangenen der Nation zu versorgen. Das hat viele vielfach tödliche Folgen. Allein im letzten Jahr starben 7 Gefangene in einem ganz kleinen Knast in Kentucky, der von Corizon betreut wird. Die Liste der Toten in anderen Knästen ist endlos. Aber auch das, im selben Jahr kündigten 6 Angestellte dieses Knast in Kentucky. Wer die US-Arbeitslosenstatistiken kennt, weiß, das ist ein Hammer. In den letzten 7 Jahren hat Corizon schwerkranke Gefangene aus Ersparnisgründen nur noch halb so oft in ein öffentliches Krankenhaus verlegt wie zuvor. Die Zahl der Todesfälle betrug vorher 12%, inzwischen ist sie auf 57% angestiegen. Corizon macht derzeit einen Jahresumsatz von 1,5 Milliarden Dollar. Firmenchef Rich Haworth verdient knapp 1 Million Dollar pro Jahr. Mumia Abu-Jamal ist unter genau diesen Bedingungen schwer krank geworden und wird völlig unzureichend behandelt. Wer von uns es kennt, sich nicht mehr auf die eigene Kraft verlassen zu können, kann ahnen, wie furchtbar das ist. Ja, soweit der Auszug aus einem Redebeitrag, der sich mit der Gesundheitssituation in amerikanischen Knästen auseinandersetzte. Gehalten wurde der vor der US-Botschaft am Brandenburger Tor.
Gefangenen! Freiheit für alle Gefangenen! Wir sind nicht alle, es fehlen die Gefangenen! Wir sind nicht alle, es fehlen die Gefangenen! Wir sind nicht alle, es fehlen die Gefangenen!
Ein letzter Beitrag, aus dem ich zitieren will, setzt sich mit der US-Justiz auseinander. Wurde auch vor der US-Botschaft gehalten am Brandenburger Tor. Und ja, ich lese einfach mal ein paar Dinge daraus vor. Wir haben heute schon einige Worte zu den irritierenden Umständen gehört, die 1982 zur Verurteilung von Mumia Abu-Jamal führten. Häufig bekommen wir als Reaktion auf solche Schilderungen entgegnet, dass es solche Fälle von rassistischer Klassenjustiz bestimmt gäbe, dass das aber nicht in allen Verfahren so sein könne, oder? In dieser Frage schimmert bereits ein Mythos über das Criminal Justice System der USA durch. Denn fast niemand in den USA hat überhaupt ein Gerichtsverfahren. Laut Angaben des US-Justizministeriums und verschiedener bundesstaatlicher Stellen haben im Jahr 2013 nur noch rund 3% aller Verurteilten in den USA einen Gerichtssaal von innen gesehen. Wie ist es möglich, dass in einem sogenannten Rechtsstaat knapp 2,3 Millionen Menschen Jahrzehnte, zum Teil sogar lebenslänglich ohne Gerichtsurteil im Gefängnis verbringen? Polizeipraktiken wie Racial Profiling werden sehr häufig gegen mittellose junge Männer aus den Communities of Color angewandt und diese werden in Untersuchungshaft gesteckt. Sie sind in der Regel weder in der Lage, eine Kaution noch eine eigene Verteidigung zu zahlen. Also bleiben sie in Haft und bekommen kurz vor einem Gerichtstermin Pflichtverteidigung zugewiesen. Diese Verteidigerinnen und Verteidiger sind meist unterqualifiziert, unterbezahlt und haben so viele Fälle gleichzeitig, dass sie kaum Zeit für die einzelnen Angeklagten haben, geschweige denn eigene Ermittlungen in der Sache zu machen. Ganz anders der Staatsanwalt, dem eine Menge, und das dabei ist wichtig zu betonen, einseitiger und unbewiesener Vorwürfe von der Polizei zur Verfügung stehen. Außerdem hat der Staatsanwalt beinahe unbegrenzte Mittel für weitere Untersuchungen. Gewählte Staatsanwälte haben ein Interesse an zahlreichen Verurteilungen. Nur so können sie in einer Law-and-Order-Debatte ihre Wiederwahl sichern. Durch die Masseninhaftierung von 2,3 Millionen Menschen sind die Gerichte auch absolut überlastet, sodass alle Beteiligten den Druck haben, die Verfahrensdauern abzukürzen. Zu diesem Zwecke wurden Plea Bargains, sogenannte Schuldhandel, und extrem hohe Mindeststrafen für alle möglichen Formen von Delikten eingeführt. Der Staatsanwalt hat es in der Hand, der überforderten Verteidigung und den schutzlosen Mandantinnen mit zahlreichen Anklagen zu drohen, die in der Praxis oft lebenslänglichen Freiheitsentzug oder gar die Todesstrafe involvieren. Es macht halt einen Unterschied, ob ein Kiffer mit unter einem Gramm gefundenem Gras für den Besitz eben dieses angeklagt wird, oder aber als vermeintlicher Beteiligter in einem großen Rauschgiftring zu gelten, dem womöglich auch Morde angelastet werden. Um ein solches Verfahren zu vermeiden, willigen laut jüngeren Berichten ca. 97% aller Angeklagten darin ein, sich zu irgendetwas schuldig zu bekennen, was sie nicht begangen haben, um so wesentlich größeren Bedrohungen zu entgehen. Es ist also im vollen Wissen aller Justizbeteiligten, dass 97% der Inhaftierten in den USA niemals vor Gericht bewiesen wurde, dass sie die Straftat begangen haben, für die sie im Gefängnis sind. Den Armen und rassistisch ausgeschlossen ist der Weg zu einem Verfahren, ich betone es noch einmal, in 97% der Fälle versperrt. Dieses Verständnis sogenannter Rechtsstaatlichkeit ist inzwischen nicht mehr allein auf die USA beschränkt. In der EU haben Schuldhandel in der einen oder anderen Form Einzug gehalten, so zum Beispiel in Frankreich, Belgien, Italien oder der Bundesrepublik. Auch andere sogenannte Demokratien außerhalb Europas greifen inzwischen verstärkt auf diese vermeintliche Entlastung der Justiz zurück. Staatsanwaltschaften bestimmen also in vielen Ländern allein durch die Form der Anklageerhebung, wer inhaftiert wird und wer nicht. Das Instrument der Todesstrafe ist dabei eins der wirksamsten zur Einschüchterung von Angeklagten. Ja, soweit dieser Auszug. War fast jetzt vollständig ein Redebeitrag über die US-Justiz. Auch der auf der Free-Mumia-Demo am vergangenen Samstag am Brandenburger Tor gehalten vor der US-Botschaft.
Ja, die Stimmung war trotz des traurigen Anlasses sehr gut. Die Leute waren sehr laut, das könnt ihr hier im Hintergrund ja auch hören. Und ich habe mich gewundert, dass wirklich nur 200 Leute in Berlin zu dieser Demo kommen, die eigentlich, obwohl sie kurzfristig mobilisiert war, doch überall spürbar war. Es waren in vielen Bezirken Plakate. Ich habe sogar in Nord-Berlin in Pankow gestern Plakate gesehen. Viele Beteiligte, aber auch später abends auf dem O-Platz, sagten mir, dass 200 Leute für so eine Demo an einem Tag, wo es zig andere seit Wochen mobilisierte Großdemos in Berlin gibt, recht gut wäre, dass sie eher überrascht seien, dass so viele gekommen seien. Ich hätte mir gewünscht, dass bei dem Thema es ein paar mehr sich in Herz genommen hätten und eben nicht nur auf eine, sondern vielleicht auch auf zwei oder drei Demos an diesem Tag gegangen wären. Es gab ja die große Demo gegen die TTIP-Verhandlungen, die sehr große Kundgebung auf dem Kreuzberger Oranienplatz gegen die Asylrechtsverschärfung und dafür ein Bleiberecht, ein uneingeschränktes Bleiberecht für alle Flüchtlinge und einige andere Demos mehr. Aber ich kann trotzdem sagen, diese Demo war gemessen an den Anlass, nämlich dass Mumia Abu-Jamal wirklich ja, brutal zu Tode gefoltert wird, war die recht laut und auch recht positiv. Also ich bin froh, dass diese Demo stattgefunden hat. Ich habe inzwischen gehört, dass es auch weiteren anderen Städten geben wird. In der nächsten Woche ist Mumias 61. Geburtstag am Freitag. Dort werden Menschen in Hamburg vor dem US-Konsulat demonstrieren, in Amsterdam vor dem US-Konsulat und am Sonnabend dann auch in London vor der dortigen US-Botschaft. Und in der Woche drauf werden in Frankfurt wieder Menschen vor das US-Konsulat gehen. Also die Behörden der USA, zumindest ihre diplomatischen Vertretungen, kriegen doch eine sehr deutliche Stimmung in Europa mit, dass diese unterlassene Hilfeleistung, dieser Mordversuch an einem kämpfenden Gefangenen nicht unkommentiert bleibt. Und ich kann euch alle nur nochmal, wie ich es vorhin schon gemacht habe, bitten, euch diese Adressen zu besorgen auf Indymedia oder auf freiheit-für-mumia.de findet ihr das alles. Euch diese Adressen der Behörden in Pennsylvania zu besorgen und denen dort mal heftig eure Meinung zu geigen. Denn der Journalist Mumia ist es wert und vor allen Dingen auch die Arbeit, die er für viele andere Gefangene gemacht hat und auch immer noch macht.